Ich weiß nicht, wie eure Woche war. Meine war herausfordernd. Da haut man letzte Woche so eine Predigt raus und merkt, wird die Woche leichter? Nö. Meine Reaktionen darauf sind aber besser geworden. Das ist doch schon mal eine God-Story für sich. Und dann komme ich aus einer Nacht, die sehr schlecht war. Und ihr dürft alle gleich für mich beten, weil mein rechter Arm unfassbar wehtut. Und ich kaum, also außer Schmerz habe ich kein Gefühl drin. Deshalb, wir werden gleich hier für Leute beten, weil das geht ja wohl so nicht. Das ist so die Achse der Gläubigen hier. So, nee, das geht so nicht. Und es ist spannend. Ich finde es gerade spannend, jeden Sonntag hier vorne zu stehen, weil ich das Gefühl habe, ich sehe irgendwie jeden Sonntag andere Gesichter, eine andere Zusammensetzung. Es sind gerade sehr spannend, sehr spannende und auch sehr herausfordernde Zeiten. Das Coole aber ist, finde ich, an herausfordernden Zeiten wachsen wir. Jemand hat mal zu mir gesagt, ohne Widerstand wachsen Muskeln nicht. Und das stimmt. Ich war ja eine Zeit lang regelmäßig im Fitnessstudio, schon was länger her, so ein halbes Jahr. Und habe gemerkt, ohne Widerstand, ohne einen Widerstand auch zu erhöhen regelmäßig, baust du keine Muskeln auf. Und ich glaube, im Geistlichen ist das genauso. Ohne Widerstände bleiben wir alle auf so einem Basic-Level. Wollen wir ja aber nicht. Wir wollen ja von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt werden. Um es mal in so Bibelsprech paulinisch zu sagen. Wir wollen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verklärt werden. Und Klärungsprozesse sind anstrengende Prozesse. Und ich habe das Gefühl, im Moment sind das Klärungsprozesse. Ich weiß nicht, ob das euch genauso geht, aber bei mir ist das gerade so, dass ich tatsächlich durch solche Klärungsprozesse gehe, die herausfordernd sind, die mich aber herausfordern, meinen Blick immer auf Jesus zu ziehen. Und das ist, glaube ich, das Gute dabei, den Blick immer auf Jesus zu richten. Und wir Menschen, wir sind ja prinzipiell so gepolt, wann fangen wir an, Hilfe zu suchen? Ich sag's mal ganz salopp, wenn die Kacke mega am Dampfen ist. Weil davor denken wir, ach, ich habe doch die Muskeln. Und ich glaube, deshalb ist es ganz gut, wenn wir mal vor Herausforderungen stehen, wenn wir mal, Moment, Jesus. Ich muss heute mit meinem Laptop arbeiten, weil mein Mann das iPad hat. Ich hätte es auch ausdrücken können, durchaus. Ich habe letzte Woche über den 1. Korinther 13 gepredigt. Und das ist natürlich so die mega plakative Bibelstelle zum Thema Liebe. Also so mehr Bam in your face geht eigentlich gar nicht. Ich finde es aber eine gute Bibelstelle, weil die immer wieder für mich so ein Einrenken ist. Mir das nochmal vor Augen zu rufen. Ich habe darüber gesprochen, dass Liebe eine Entscheidung ist. Dass wir mündige, reife Liebende sein dürfen. Mündig reifende Liebe. Kinder sind noch nicht mündig. Kinder können für das, was sie verbrechen, nicht angeklagt werden. Sie sind nämlich noch nicht reif genug, die Weitreiche ihrer Entscheidungen wirklich zu durchdenken. Denen kannst du das nicht vorwerfen. Und Paulus sagt, wir sind dazu herausgefordert, das, was kindlich in uns ist, abzulegen, zu reifen, erwachsen zu sein in unserer Liebe. Und Liebe ist eben nicht davon abhängig, wie unser Gegenüber uns behandelt. Und das sagt Jesus auch schon, das sagt nicht nur Paulus. Sondern Jesus sagt, wenn dir einer auf die Wange haut, dann halt ihm die andere noch hin. Das ist ein ganz schön harter Anspruch. Jesus sagt, liebe deine Feinde. Das ist ganz schön anstrengend. Manchmal, seien wir doch mal ehrlich, manchmal fällt es uns ja schon schwer, unseren Nachbarn zu lieben, der schräg ist. Manchmal fällt es uns schon schwer, mit unserem Ehepartner gut und liebevoll zusammenzuleben, oder? Also, nee, Jörn nicht, mir schon. Jörn ist einfach in seiner Herrlichkeitsverklärung ein paar Schritte weiter. Das ist so. Jörn hat aber allerdings auch nicht diese emotionale Range, die ich habe. Jörn? Oh, oh. Ja, du mir nicht. Wir kommen gut miteinander klar. Aber manchmal sind wir echt herausgefordert. Auch in unserer Kernfamilie schon. So zu reagieren, dass unser Leben von Liebe geprägt ist. Von Liebe, die nicht davon abhängig ist, dass der andere nett und lieb und freundlich zu mir ist. Sondern von Liebe, die davon abhängig ist, dass wir wissen, wir sind von Jesus erfüllt. Jesus Christus, die Hoffnung der Herrlichkeit in uns. Das ist die Quelle dieser Liebe. Und das ist eine Quelle, die kann uns niemand wegnehmen. Das ist eine Quelle, die nämlich dazu frei macht, dass man Menschen lieben kann, die einem Unfassbares angetan haben. Das übersteigt unsere Vorstellungen oft. Und ich kann euch nur sagen, ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt. Ich erzähle euch hier keinen Mist. Ich erzähle euch das hier nicht irgendwie losgelöst mit der eine hat erzählt, dass Jesus ihn freigemacht hat und daraufhin konnte er lieben, sondern ich habe es erlebt. Ich habe erlebt, dass Menschen mir Dinge angetan haben, die wirklich schrecklich sind, dass der Heilige Geist uns aber freisetzt, diese Menschen zu lieben. Und wisst ihr was? Das ist ein viel größeres Zeugnis, als Leuten zu erzählen, was Gott alles physisch machen kann. Weil dann begegnest du Leuten, die vielleicht zweifeln. Die sagen, ah ja, das kannst du auch mit einem Placebo-Effekt erklären oder das kannst du mit Selbstheilungskräften erklären oder das kannst du mit so oder so erklären. Aber wenn du Leuten erzählst, das und das wurde mir angetan und der Heilige Geist hat mich verändert, nicht die andere Person, sondern mich. Mich hat er geheilt, meine Seele hat er wiederhergestellt. Und deswegen kann ich diese Person, die mir das angetan hat, lieben. Dann ist das für Leute eine Offenbarung Gottes. Und dann merke ich, ich erzähle das denen und ich merke, wie ihre Gesichter in so ein unfassbares Staunen übergehen, weil sie es nicht kapieren können. Sie können es nicht erfassen. Warum? Ich wurde so oft gefragt. Ich hole anders aus. Ich hatte mit jemandem letztens mal gesprochen und die Person hat meinen Papa kennengelernt und hat dann gesagt, ach, ihr habt ja ein gutes Verhältnis zueinander. Da habe ich gesagt, ja. Und dann sagte die Person, ja, das ist aber nicht der, von dem du erzählt hast, das. Da habe ich gesagt, doch, doch, ist die gleiche Person. Und dann war das so, ich merkte so, dass man emotional einen Schritt zurückgeht und sagt, Moment, warum habt ihr so ein gutes Verhältnis zueinander, wenn er dir das angetan hat? Wenn dieser Mann dich wirklich faktisch gefoltert hat, wie kann es sein, dass du so eine Beziehung zu ihm hast? Und ich kann nur sagen, das ist Jesus. Jesus macht uns wirklich heil, wenn wir das zulassen. Wenn wir das wollen. Carmen hat vorhin gesagt, wenn wir die Schotten dicht machen, dann erleben wir das auch nicht. Weil Jesus respektiert uns auch. Jesus ist niemand, der sagt, ich breche deine Schotten ein. Wenn du das nicht möchtest, dann geschieht das auch nicht. Aber wenn wir wirklich diese Sehnsucht haben zu sagen, hey, wir wollen heil werden, dann führt uns Jesus durch Prozesse, Heilung zu erfahren. Sind die leicht? Nein. Ich habe gerade eben gesagt, wenn du Muskeln aufbauen willst, musst du Widerstand aufbauen. Und diese Klärungsprozesse, diese Heilungsprozesse sind verdammt anstrengende Prozesse. Ich bin da durchgegangen und ich weiß, wie viel Schmerz man einfach auch nochmal durchlebt, wie viel Schmerz man sowieso ja schon mitgetragen hat. Aber man lernt ja auch, wir haben ja als Menschen Techniken, Schutzmechanismen, die gut sind. Also ne, man kennt das aus der Traumatherapie, dass Menschen wirklich Schutzmechanismen haben, so eine Losgelöstheit davon zu haben. Das ist ein Schutz. Wenn man aber sagt, man möchte wirklich heilen und man sich dem öffnet, dann setzt man sich noch einmal Schmerz aus. Und das ist wirklich kein einfacher Prozess. Aber was ich gelernt habe, ist, dass Jesus in diesen Prozessen ganz nah an unserem Herzen ist. Und es gibt keinen Schmerz, den Jesus nicht selbst ertragen hätte. Es gibt keinen Schmerz, den Jesus nicht nachvollziehen könnte. Es gibt keine Ferne, die Jesus nicht erlebt hätte. Keine Gottesferne, keine Dunkelheit, keine Verzweiflung, mit der er nicht konfrontiert worden wäre und mit der er nicht klar käme. Irgendwie steht das alles nicht auf meinem Papier. Ich weiß nicht, wo das jetzt gerade alles herkommt, aber es, genau. Also, ich versuche den Bogen wieder zu schließen. Wenn wir Menschen davon erzählen, was Liebe wirklich ist und wie Liebe wirklich aussieht, dass Liebe nicht einfach nur so ein warmes Gefühl irgendwo in mir drin ist. Wenn ich von Gefühlen abhängig bin, dann wäre ich, glaube ich, auch schon nicht mehr verheiratet. Das muss ich ganz ehrlich zugeben. Wie gesagt, Jörns emotionale Range ist vielleicht so und meine ist so. Ich kann total happy sein, aber ich kann auch so tief betrübt sein. Ich kann Zeiten haben, in denen ich das Gefühl habe, alle Last dieser Welt liegt nur auf meinen Schultern und das ist so ungerecht. Versteht ihr, was ich sagen möchte? Wenn ich abhängig von meinen Emotionen bin, dann gut Nacht, Marie. Aber Liebe ist keine Reaktion auf Emotionen. Und Liebe ist keine Reaktion auf ein wohlwollendes Entgegenkommen anderer Personen. Liebe ist etwas, wozu ich mich entscheide, weil Jesus mich dazu berufen hat und weil Jesus mich dazu frei gemacht hat. Also Liebe ist nicht Reaktion, sondern Liebe ist Aktion. Und Liebe in Aktion ist, glaube ich, das Großartigste, was wir der Welt bringen können. Liebe in Aktion beinhaltet das ganze Evangelium. Weil dann geht es nämlich nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn. Jesus ist gekommen, um uns frei von Gesetz zu machen. Er hat ja zu den Pharisäern gesagt, hey, Moment, das Gesetz, das gibt es nur wegen eurer Hartherzigkeit, ihr lieben Menschen. Das Gesetz gibt es, weil ihr es nicht geschafft habt, miteinander klarzukommen. Aber hallo, ich bin da und ich mache gerne Tabula Rasa in deinem Herzen. Und ich brauche das, dass Jesus Tabula Rasa in meinem Herzen macht. Immer wieder. Gibt so dieses Meme, Flipping Temple Tables is always an option. auf Deutsch, Tempeltische umzuhauen ist immer eine Option. Und ich habe manchmal das Gefühl, das muss Jesus in meiner Seele machen, die ganzen schönen Tempeltische, die ich mir aufbaue. Dieses Gefühl von Selbstgerechtigkeit, von ich trage alle Last und ihr alle meint es nicht gut mit mir. Und Jesus sagt, Moment mal, ich habe die Last getragen. Ich glaube, dass Liebe in Aktion wirklich die Welt verändern kann. Sie hat die Welt schon verändert vor 2000 Jahren und es ist ein fortlaufender Prozess und es ist das, wonach wir uns nämlich sehnen, damit einzusteigen und zu sagen, hey, wir wollen das Reich Gottes, das Jesus in die Welt gebracht hat, das er hier begründet hat, mit dem er hier gestartet ist, das wollen wir mitbauen. Und wir wollen diese Barmherzigkeit, diese Gnade, die wollen wir hier mit ausdünsten. Es gibt so viele, viele, viele Songs zum Thema Liebe. Zum Beispiel einer meiner Lieblingssongs ist der von Burt Bacharach. What the world needs now is love, sweet love. Finde ich grandios, den Song. Was die Welt jetzt braucht, ist Liebe. Und gerade jetzt in der Adventszeit, da trieft es von überall her Liebe. Und wie zeigt sich dann Liebe in Geschenken unterm Weihnachtsbaum? Und darüber, dass man eine fette Gans auf dem Tisch hat, die hoffentlich knusprig geworden ist, weil sonst ist der Abend gelaufen. Also wir versuchen gerne, uns so gerade in der Weihnachtszeit, uns dieses warme Gefühl von Liebe zu produzieren. Und ganz ehrlich, ich bin ja auch gerne irgendwie ein bisschen nostalgisch und die Weihnachtszeit gibt es doch echt her. Ich backe heute Nachmittag mit meinem Kind Lebkuchen Deluxe, ein 2 Kilo Lebkuchen-Ding aufgesetzt. Teig, danke. Aber das verpufft so schnell. Liebe in Aktion ist Barmherzigkeit. Ich glaube, Liebe in Aktion ist Barmherzigkeit. Barmherzigkeit, die sich dadurch gezeigt hat, dass Gott Vater gesagt hat, ich schenke euch meine Gnade. Ich schenke euch meine Barmherzigkeit, die sich dadurch zeigt, dass Gott Sohn gesagt hat, ich mache mich eins mit dem Willen des Vaters und schenke euch meine Barmherzigkeit. Ich schenke mich, euch. Und Liebe in Aktion geht weiter darüber hinaus. Jesus hat uns zugesagt, dass wir größere Dinge tun werden als er. Die Voraussetzung dafür ist aber Liebe. Und ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, die mich in den letzten Wochen immer wieder angesprungen hat, über verschiedene Kanäle. Und die mich dieses Wochenende sehr beschäftigt hat. Und deshalb lese ich euch die mal vor. Und zwar aus Matthäus 12. Das ist jetzt NGÜ und ich habe mich auch für die NGÜ entschieden. Weil die Schlachter 51 wollte ich nicht nehmen. In jener Zeit ging Jesus an einem Sabbat durch die Felder. Seine Jünger waren hungrig und fingen an, Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Als die Pharisäer das sahen, sagten sie zu ihm, hey, was deine Jünger da tun, ist am Sabbat nicht erlaubt. Jesus entgegnete, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er und seine Begleiter Hunger hatten? Wie er ins Haus Gottes ging und wie sie die geweihten Brote aßen, die doch weder er noch seine Begleiter essen durften, sondern nur die Priester? Und habt ihr nicht im Gesetz gelesen, dass die Priester auch am Sabbat im Tempel Dienst tun? Sie übertreten also die Sabbatvorschriften und werden trotzdem nicht schuldig. Und ich sage euch, hier ist einer, der mehr ist als der Tempel. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Daraufhin ging Jesus weiter. Er suchte die Synagoge jenes Ortes auf. Dort war ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Jesus wurde gefragt, ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen? Man suchte nämlich einen Vorwand, um ihn anklagen zu können. Jesus erwiderte, angenommen, jemand von euch hat ein Schaf und es fällt am Sabbat in eine Grube. Würde er es dann nicht sofort herausziehen? Nun ist aber doch ein Mensch viel mehr wert als ein Schaf, also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Und dann befahl er dem Mann, streck deine Hand aus. Der Mann streckte die Hand aus und sie war wieder heil wie die andere. Die Pharisäer jedoch fassten, als sie die Synagoge verließen, den Plan, Jesus zu beseitigen. Jesus wusste, was sie vorhatten. Deshalb zog er sich von dort zurück. Scharen von Menschen folgten ihm und er heilte alle Kranken. Ich finde diese Stelle sehr faszinierend. Und zwar kommen die Pharisäer ja zu Jesus und er provoziert ja auch ein bisschen. Ne? Also zum einen, gut, die Jünger haben Hunger und holen sich ein paar Ähren. Und da kann man sich doch echt denken, kann man da nicht mal beide Augen zudrücken? Mal ehrlich, es sind doch nur so ein paar Körner, lecker war das bestimmt auch nicht. Aber nein, die Pharisäer, die waren bestimmt im Innersten deutsch. Die haben nämlich alles hundertprozentig genau genommen. Und Jesus antwortet ihnen mit einem Zitat. Er antwortet ihnen mit einem Zitat und zwar sagt er, wenn ihr begriffen hättet, was es heißt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Und ich finde dieses Zitat unfassbar spannend in diesem Zusammenhang. Er zitiert nämlich den Propheten Hosea. Dieses Zitat ist übernommen aus Hosea 6, Vers 6. Musst du nicht anzeigen, Boni, das ist nämlich eigentlich exakt das. Das Spannende ist nur, wenn man in den Propheten Hosea schaut, bestimmt habt ihr alle schon mal die Bibel durchgelesen, wenn man in den Propheten Hosea schaut, denkt man erstmal, boah, was für ein krasses Buch. Im dritten Kapitel habe ich schon gedacht, boah, wenn ich das Wort Hurerei nochmal lesen muss, dann blutet es mir aus den Ohren raus. Es ist so ein Buch, das natürlich ein prophetisches Buch ist. Und mit prophetischen Büchern, mit Prophetien geht man natürlich anders um, als es eins zu eins so zu übernehmen. Aber es ist ein Buch, das Gottes Herz auch zeigt, das Gottes Herz, das Gottes Schmerz zeigt. Dass Gottes Schmerz darüber zeigt, wie sehr er auch verzweifelt darüber ist, dass das Volk Israel, dass er seine Braut war, dass er sich erwählt hat, sich von ihm abgewandt hat und sich anderen Göttern zugewandt hat. Wie viel Schmerz und Verzweiflung er darüber empfindet. Teilweise steht da drin, was soll ich denn noch mit euch machen? Das sind so Sätze, die sagt man als Mutter, die sagt man als Vater, Mann, was soll ich denn mit dir noch machen? Ich habe doch jetzt schon alles versucht. Das sind Sätze, die kenne ich sehr gut. Die fallen bei mir dreimal am Tag, mindestens. Mann, was soll ich denn mit dir noch machen? Wie oft muss ich dir das denn noch erklären? Und das ist so ein Buch, das zeigt, wie sehr Gott da Schmerz darüber verspürt, dass er sagt, ich habe mich euch so offenbart. Ich habe euch mein Herz geschenkt und ihr wollt es nicht, ihr trampelt es mit Füßen nieder. Und dann sagt er, Liebe will ich und nicht Opfer. Und ich finde es spannend, ich habe in alle Übersetzungen reingeschaut, dass Jesus das Wort Liebe aber gegen Barmherzigkeit austauscht. Gut, man kann das im Alten Testament auch durch Güte übersetzen, aber man hat sich entschieden, es mit Liebe zu übersetzen. Und das hat, glaube ich, einen Grund. Jesus aber sagt, Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt. Und das finde ich sehr spannend, denn die Pharisäer, die kannten Hosea. Und die wollten alles 100% genau machen. Aus einer Religiosität heraus, aus einem Gefühl heraus von, ich will das Richtige tun. Das Problem war, ihr Herz hing da nicht dran. Ihr Herz hing nicht dran, sondern ihr Verstand hing da nur dran. Und Jesus sagt, hey, ich möchte nicht nur euren Verstand, ich möchte auch euer Herz. Gott sagt, er möchte unser Herz. Er möchte Barmherzigkeit und nicht Opfer. Und wir sind oft so gepolt, dass wir schon auch bereit sind, Gott Opfer zu bringen. Ah, dann mache ich es halt. Wir sind schon so, dass wir sagen, ja komm, ich bin bereit, dir das hier zu geben. Im Tausch erwarte ich dann aber das. Ich gebe dir gerne meinen Zehnten vom Bruttogehalt, erwarte dann aber das. Also versteht ihr, wir leben mit Gott oft auf so einer geschäftlichen Basis. Und er sagt, hey, euer Herz will ich, eure Barmherzigkeit will ich, eure Opfer, die sind mir Latte. Ich will euch. Und ich glaube, wenn wir das verstanden haben, dann setzt das unfassbare Kraft frei. Weil Barmherzigkeit die Welt verändert. Gottes Barmherzigkeit ist ein Synonym für Liebe und die hat die Welt verändert. Jesu Barmherzigkeit hat die Welt verändert. Wir lesen in dem Text weiter, wie gesagt, er provozierte ja auch. Dann geht er in die nächste Synagoge am Tag und sagt, so, hier bin ich, hat hier jemand Schmerzen? Aha, lass uns mal heilen. Und dann zieht er weiter und heilt alle Kranken weg. Warum? Ja, nicht nur einfach, weil er provoziert hat, sondern weil er nicht anders konnte. Weil er nicht anders konnte. Jesu Herz war die perfekte Barmherzigkeit. Und ich möchte euch echt einladen, die Evangelien nochmal mit diesem Fokus zu lesen. Dann merken wir, dass das bis ins Praktische hineinging. Ein paar Kapitel weiter lesen wir, wie Jesus ganz praktische Anweisungen dafür gibt, wie man Leute bewirten soll. So weit geht das. Nämlich, dass er sagt, lad dir doch nicht einfach immer nur deine Freunde ein. Die laden dich dann zurück ein und ihr habt es ganz nett miteinander. Das ist ja schon Lohn für dich. Nee. Wenn du Leute einlädst, dann lad doch die Bettler mit ein. Lad doch die mit ein, denen es nicht gut geht. Lad doch die ein, die dich herausfordern. Oh, Jesus. Aber merkt ihr, dass darum geht es doch. Dass Barmherzigkeit die Welt verändert. Und Jesus war so sehr von Barmherzigkeit und also von Liebe, die sich in Barmherzigkeit zeigte, getrieben, dass wir lesen können. Er hat alle geheilt, egal wie viel es ihn gekostet hat. Und er hat sich gerne zwischendurch mal zurückgezogen, um alleine zu sein. Er hat sie geheilt, weil es ihm physisch wehtat, ihr Elend zu sehen. Als die Leute Hunger hatten, weil sie ihm so lange zugehört haben, hat er Erbarmen mit ihnen gehabt. Das war der Grund dafür, dass das ganze Brot vermehrt wurde und die ganzen Fische. Nicht einfach, weil er Lust hatte, mal ein bisschen zu zeigen, was er kann. Barmherzigkeit hat ihn dazu getrieben. Und ich glaube, wenn wir uns danach sehnen, in dieses Fahrwasser zu kommen, die Werke zu tun, von denen Jesus uns versprochen hat, dass wir sie tun werden, dann geht das nicht ohne Barmherzigkeit. Dann geht das nicht ohne, dass wir sagen, hier ist unser Herz und du darfst es verklären von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Dann geht es nicht ohne zu sagen, ich gebe dir mein ganzes Herz und du kannst damit machen, was du möchtest. Und das sind manchmal schmerzhafte Prozesse, weil wir an unser Hier gebunden sind. Wir sind noch nicht in der Vollendung, sondern Gott arbeitet mit uns hier in diesem natürlichen Raum. Aber wir wollen sein Reich ausweiten. Und wir wollen es nicht produzieren, weil wir es können. Wir wollen es nicht produzieren, weil es um Werke geht. Es geht nicht darum, dass wir tolle Events haben. Es geht nicht darum, dass wir zeigen können, was der Heilige Geist alles kann und damit Leute überzeugen. Es geht immer um Gottes Herz. Es geht immer darum, dass Gott seine Liebe in uns freisetzt. Und ja, das ist anstrengend. Und ja, das ist herausfordernd. Das bedeutet, ich muss ständig meine Komfortzone verlassen. Meine Komfortzone, das sind mein Laptop und ich, maximal meine Familie und so eine Handvoll Leute, die ich gerne mag. Gebe ich ganz offen zu, das ist meine Komfortzone, in der ich mich sicher fühle, in der ich mich sicher bewegen kann, in der ich weiß, hey, die kennen meine Spleens, die nehmen mich an, wie ich bin, ist alles safe. Wir reiben uns mal ein bisschen, aber wissen, hinterher geht es auch wieder gut. Aus dieser Komfortzone herauszusteigen und mich mit Leuten abzugeben, die ich herausfordernd finde, das zeigt viel, viel mehr, ob mein Herz an Jesus hängt. Das zeigt viel, viel mehr, ob ich Barmherzigkeit lebe. Und das zeigt viel, viel mehr, ob ich bereit bin zu sagen, weißt du was, Vater, ich möchte dir meine Barmherzigkeit geben und nicht meine Opfer. Und darauf möchte ich mich einlassen. Und ich glaube, wenn wir uns als Gemeinschaft darauf einlassen, dass wir dann erleben werden, was Jesus versprochen hat. Er hat nicht gesagt, hör mal, Petrus, lass uns mal zusammensitzen und ich sag dir, was du in meinem Namen erbitten wirst. Nein, er hat immer zur Gemeinschaft gesprochen. Das ist die Herausforderung. Barmherzigkeit zeigt sich nicht in meinem Kämmerchen zu Hause. Weil dann kann ich völlig losgelöst meine ganzen Euro an irgendeine Organisation spenden und sagen, pff, mach da hinten. Barmherzigkeit zeigt sich erst im Kollektiv. Barmherzigkeit zeigt sich erst, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und ich glaube wirklich, dass das die Herausforderung an die Gemeinde ist, dass Barmherzigkeit sich hier bei uns zeigt. Wenn wir nicht einverstanden miteinander sind, wenn wir finden, der andere hat vielleicht eine Theologie, die befindet sich einen halben Schritt neben meiner, wenn wir finden, wenn man den anderen einfach an der Nase schon nicht mag. Das gibt's ja auch. Es gibt Leute, die sind dir sofort sympathisch und es gibt Leute, dann brauchst du erst 5 Wochen oder so. Ich glaube, Barmherzigkeit zeigt sich erst dann, wenn wir miteinander unterwegs sind. Und ich glaube, Gott fordert uns als Gemeinschaft heraus, zu sagen, hey, wisst ihr was, ich möchte nicht eure Opfer, ich möchte eure Barmherzigkeit. Amen.